ARD.
Seid ihr Team Elektroauto oder seid ihr Team Verbrennungsmotor? Eigentlich ist das egal, denn beide Teams haben jetzt so ein bisschen gewonnen, aber auch so ein bisschen verloren. Denn die EU-Kommission hat nach langem Hin und Her beschlossen, das Verbrenner aus, ich sag mal, aufzuweichen. Es dürfen jetzt nach 2035 doch noch neue Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen werden. Und hier bei 10 Minuten Wirtschaft klären wir jetzt, was heißt denn das konkret? Sind jetzt alle zufrieden? Gibt es immer noch Streit? Und welche Kämpfe wurden da hinter den Kulissen in Brüssel eigentlich ausgefochten? 10 Minuten Wirtschaft ist der Podcast, der euch mit allen wichtigen Infos und Analysen zu Themen aus der Wirtschaft versorgt. Immer montags bis freitags in der ARD Audiothek. Mein Name ist Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Bei so vielen Fragen zum Hin und Her mit dem Verbrenner aus hole ich mir am liebsten jemanden in den Podcast, der sich damit auskennt. Und das ist mein Kollege Nikolas Lieven aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Hallo Nikolas.
Hi, nee, sehr nett angekündigt. Vielen Dank dafür.
Naja, ich weiß ja aus den Redaktionskonferenzen, du kennst so viele Details zu dem ganzen Thema. Deswegen sag doch jetzt mal, ist das jetzt wirklich das Aus vom Verbrenner aus?
Also, ich würde sagen ja, aber, und erkläre ich gleich warum. Also ja, weil man jetzt eben ein bestehendes Gesetz nochmal aufschnürt. Und nach diesem Gesetz war es eigentlich so, dass nach 2035 eben keine Autos mehr neu zugelassen werden sollten, die CO2 ausstoßen. Also das wäre praktisch das Aus gewesen für Verbrenner. So, und jetzt reduziert man dieses CO2 aber nicht zu 100%, sondern künftig nur zu 90%. Das sieht wenigstens der Plan der EU-Kommission so vor. Und damit macht man natürlich die Tür wieder ein Stück weit auf für Benziner und für Dieselautos. Aber, und deswegen das Aber, es gibt schon auch mehrere Auflagen.
Nikolas, und ich bin jetzt schon verwirrt. Also vorher hieß es 100% CO2 reduzieren, und ich verstehe, bei 100% sagt man, okay, dann kann es keine Verbrennungsmotoren mehr geben. Wenn es jetzt aber heißt 90%, wovon reden wir denn dann? Also diese letzten 10%, die man dann doch machen darf, was ist das?
Genau, also da haben einige draus gemacht in den vergangenen Tagen, jedes Auto darf noch zu 10% mit Sprit fahren.
Mit so einem Minimotörchen.
Ja, das ist natürlich vollkommener Quatsch, sondern es geht um die sogenannten Flottenziele. Mhm. Das hört sich wahnsinnig kompliziert immer an, aber es ist überhaupt gar nicht kompliziert. Ich erkläre es mal ganz kurz oder versuche es wenigstens. Also, da schaut man bei jedem Hersteller, welche Autos werden neu produziert und zugelassen und wie viel CO2 produzieren die oder verursachen die im Schnitt, diese Autos. Und dann vergleicht man das, was man hat, mit den Daten von 2021. Das ist die Grundlage. Und davon müssen eben dann 90% reduziert sein. Heißt, wenn die Autos eines Herstellers im Jahre 2021 im Schnitt 200 Gramm CO2 pro Kilometer verursacht haben, dann dürfen es jetzt noch 10% 20 Gramm sein. Also 200 Gramm auf 20 Gramm. Dann haben wir die 90% Verringerung.
Okay, und das gilt für die ganze Flotte. Das heißt, wenn der Hersteller ganz viele Elektroautos in seiner Flotte hat, reduziert sich das automatisch, ne?
Genau, da schaut man sich tatsächlich den Schnitt an. Und deswegen haben die ja versucht, es gab ja schon mal angedroht Strafen und so weiter, das hat man ja dann verschoben und aufgeweicht und so weiter und so weiter. Deswegen haben ganz viele Hersteller versucht, gerade im vergangenen Jahr ganz viele E-Autos noch unters Volk zu bringen, weil dann der Schnitt des CO2-Ausstoßes dann einfach nach unten gesenkt wurde und gedrosselt wurde. Darum ging es. Und deswegen ganz viele E-Autos helfen der Bilanz natürlich.
Okay, und wenn das jetzt nicht klappt, also wenn es nicht klappt, dass ein Hersteller seine Flottenziele erreicht, diese 90%, muss er dann Strafe zahlen oder was passiert dann?
Genau, das ist der Punkt. Dann muss er tatsächlich Strafe zahlen. Stand heute, und ich sage Stand heute, ich sage gleich warum, Stand heute 95 Euro pro Gramm pro Auto. Es hört sich jetzt nach gar nicht so wahnsinnig viel an, aber stell dir vor, du bist ein Hersteller, du darfst eigentlich maximal noch 20 Gramm pro CO2 pro Kilometer ausstoßen im Schnitt mit deinen Autos und die würden rein theoretisch 40 Gramm ausstoßen, dann kannst du für jedes Auto, das du von diesem Hersteller neu zulässt, bei jedem Auto heißt es dann 20 Gramm zu viel, mal 95 Euro, also fast 2000 Euro und das für jedes Auto. Kannst du dir vorstellen, die Strafen sind immens und für einen einzelnen Hersteller kann das in die zig Millionen gehen. Und jetzt sage ich dir aber, Stand heute habe ich gerade gesagt, ich würde da mal abwarten, weil die Lobby, und das haben wir jetzt gemerkt, die Lobby, die Autolobby, ist schon mächtig, ist groß und die schafft es doch auch immer wieder, wie jetzt eben auch ein Gesetz sogar wieder aufzuschnüren.
Mhm. Und was ich mich aber dabei jetzt auch frage, ist, die EU-Kommission hat trotzdem gleichzeitig betont, man halte an den Klimazielen fest, obwohl es jetzt diese Lockerung gibt. Und dann denke ich mir so, wie soll das denn gehen? Weil das läuft doch eigentlich gegeneinander.
Genau, die EU-Kommission sagt ja, wir bleiben ja bei diesen 100%, auch wenn es nur 90% sind für die Autos. Und zwar deswegen, weil sie sagt, die letzten 10%, die fehlenden 10%, die müsst ihr schon auffüllen. Und zwar, indem ihr grünen Stahl verwendet, also Stahl, der quasi klimafreundlich produziert ist, indem ihr Biosprit einsetzt, indem ihr synthetische Kraftstoffe nutzt und so weiter und so weiter. Gibt die ganze Liste davon, unter anderem aber auch, indem ihr kleine E-Autos zum Beispiel baut, ihr Hersteller. Für all das soll es Gutschriften geben, das plant die EU-Kommission so, und mit diesen Gutschriften soll man dann eben quasi seine Verbrenner in irgendeiner Form eben ausgleichen können, damit man am Ende dann auch rechnerisch auf diese 100% kommt.
Ja, du hast gerade gesagt rechnerisch, weil die müssen ganz viel rechnen, die Hersteller, ne? Ich finde, es klingt jetzt schon wahnsinnig kompliziert.
Ja, ich könnte mir vorstellen, da liegen jetzt ganz viele Blöcke bereit und Stifte, die werden es elektronisch machen, wie auch immer, aber die werden rechnen. Die werden jetzt irgendwelche Modelle entwerfen und aufstellen, wie sie diese Ziele erreichen können. Hybridautos werden ein großes Thema sein natürlich, also diesen Mix aus Verbrenner und E-Motor, die brauchen wenigstens auf dem Papier. Mhm. Relativ wenig Sprit, dann werden ganz viele E-Autos bauen. Das senkt natürlich dann den Durchschnitts-CO2-Ausstoß. Wobei man auch bei dieser ganzen Rechnerei einfach sagen muss, dass es schon Kritik gibt aus der Autobranche, weil es heißt, ja, grüner Stahl können wir natürlich rein theoretisch benutzen, klimafreundlichen Sprit können wir rein theoretisch benutzen, aber gibt es ja gar nicht in den Mengen, wie wir sie brauchen, werden im Augenblick gar nicht produziert. Und wenn was produziert wird, ist es einfach wahnsinnig teuer und lohnt sich für uns unterm Strich gar nicht.
Das ist auch ein bisschen geil, ne? Also ich meine, dann machen die schon Lobbyarbeit, wirklich bis ganz nach oben in der EU-Kommission, und dann gibt es ein Ergebnis, das ihnen nicht gefällt, aber eigentlich gefallen sollte, aber dann gefällt es ihnen trotzdem. Irre.
Ja, ein Stück weit irre, wobei natürlich die EU-Kommission auch so im Hinterkopf hat, grüner Stahl, das machen wir deswegen, weil wir dann auch damit die Stahlproduzenten in Europa unterstützen, denn denen geht es ja auch nicht gut. Und jetzt sagt die EU-Kommission, hey, Autolobby, baut doch bitte, oder Autohersteller, baut doch bitte grünen Stahl ein aus Europa, damit ihr solche Unternehmen wie ArcelorMittal, wie ThyssenKrupp Steel und so weiter und Salzgitter, damit ihr die eben damit unterstützen könnt. Also das geht quasi nochmal eine kleine Drehe weiter.
Geil, don't mess with the EU-Kommission. Aber sag mal, Nikolas, hilft denn das jetzt den Autoherstellern, was da jetzt beschlossen wurde? Und vor allem, das Argument ist doch immer Jobs, 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 Arbeitsplätze. Hilft das denn jetzt auch, Arbeitsplätze bei uns in Europa zu sichern oder eher nicht?
Also ich bin da erstmal kritisch. Also wir sprechen erstmal bei diesen ganzen Maßnahmen über 2035 oder bei den meisten Maßnahmen. Und bis dahin passiert natürlich auch noch vieles, wobei man auch dazu sagen muss, die EU-Kommission hat gestern auch deutlich gemacht oder klar gemacht mit ihren Plänen, man will auch CO2-Auflagen, also bis dahin, gibt es jetzt ja immer wieder alle paar Jahre neue Auflagen, auch die will man zum Teil lockern. Ich würde sagen, kurzfristig kann es den Autoherstellern tatsächlich ein Stück weit wenigstens helfen, weil sie noch Verbrenner verkaufen können und weil die Gewinnspannen da einfach relativ gut sind. Langfristig glaube ich eher nicht, weil E-Autos, sagen alle, sind die Zukunft, sagen die Autohersteller ja auch. China gibt den Takt vor, das wissen wir. Es gibt ja auch viele deutsche Hersteller, die in China übrigens aktiv sind, die Kooperationen da mit chinesischen Herstellern, die da schon viel weiter sind als hier, also die fahren schon zweigleisig. Und jetzt müssen sie es in Europa eben auch noch tun, weil müssen am Verbrenner arbeiten, müssen am E-Motor arbeiten. Und sind wir mal ehrlich, es geht ja nicht nur um Verbrenner aus, sondern was die Hersteller belastet, sind ja auch die Zölle aus den USA, sind Rohstoffe, die fehlen, Batterieproduktion. Man ist abhängig da von China. Von daher befürchte ich, dass es langfristig ehrlich gesagt eher belastet und dass die Sparprogramme natürlich weitergehen werden und damit auch der Jobabbau.
Du hast eben gesagt, E-Autos sind die Zukunft in der Mobilität, aber wenn ja jetzt das Verbrenner aus so ein bisschen aufgeweicht wurde, ist das nicht ein Rückschlag für die E-Mobilität?
Ja, so auf den ersten Blick könnte man das denken, aber wenn man sich so die Liste anguckt, was alles geplant ist, dann will die EU-Kommission auch Druck machen bei den E-Autos, vor allem bei den Dienstwagen. Also die sagen, große Unternehmen, die bekommen auch Vorgaben bis 2030. Mehr als jeder zweite Wagen, Dienstwagen, soll dann ein E-Auto sein in den Unternehmen. Von 2035 an fast alle Dienstwagen ein E-Auto. Und nun muss man nur noch wissen, dass Dienstwagen ganz großen Teil beim Neuwagengeschäft ausmachen. Also man sagt so um die 60%. Dann kommt dazu, dass die EU auch noch will, dass kleine E-Autos gefördert werden. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass viele Länder, ich würde sagen, viel weiter sind als Deutschland. Frankreich, Spanien, die halten gar nichts von dem Aus vom Verbrenner aus. Von daher, also ein Rückschlag jetzt für ganz Europa ist es sicherlich nicht aus meiner Sicht.
Sag mal, du hast eben schon Spanien und Frankreich angesprochen. Die bauen ja eher die kleineren Autos eh schon, die Hersteller, die da ansässig sind. Genau. Und das sind ja auch die Autos, die man sich eher leisten kann. Und jetzt reden wir doch mal von meinem eigenen Geld in meiner Tasche, weil wir haben jetzt die ganze Zeit über die große Industrie und Politik gesprochen. Aber Nikolas, am Ende kommt es doch auf Leute an wie dich und mich, die ins Autohaus gehen und ein Auto kaufen wollen. Also die Verbraucher. Wie ist das denn jetzt aus unserer Sicht?
Also ich glaube, viele sind jetzt erstmal verunsichert, weil sie gar nicht wissen, was sie machen sollen. Gibt es weiter Verbrenner oder nicht? Kann ich da weiter einen neuen kaufen oder nicht? Oder doch lieber E-Auto, wie auch immer. Ich glaube aber langfristig ist das gar nicht so schlimm, weil an diesem vermeintlichen Verbrennerverbot haben sich ganz, ganz viele gerieben, haben so eine Abwehrhaltung eingenommen und gesagt, nö, will nicht, dass man mir was wegnimmt. Jetzt würde ich sagen, gibt es die Chance, dass der Markt entscheidet, dass die Menschen vergleichen können, dass sie ausprobieren können. VW bringt günstige Modelle raus. Mercedes hat gerade einen Wagen rausgebracht mit 600 Kilometern Reichweite. Ja, es muss sich noch ganz viel tun, auch bei den Stromkosten und so. Es ist auch tatsächlich so. Aber was wir sehen ist, dass die Zahl der Neuzulassungen doch deutlich gestiegen ist in dem Jahr. Also wir haben so einen Anteil in der Zwischenzeit von 20%. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, das ist der Punkt, wenn es mehr E-Autos gibt, dann wird der Druck auf die Tankstellen zunehmen. Dann wirst du vielleicht auch mal, ähnlich wie bei einer Ladesäule, ein Problem haben, die richtige Tankstelle zu finden oder eine günstige noch zu finden, weil man davon ausgeht, dass da auch die Preise steigen werden. Also ich glaube, es wird so nach und nach was in Gang gesetzt und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in ein paar Jahren ganz anders darüber reden, über 2035. Also es ist auch noch einige Zeit, das muss man einfach sagen. 10 Jahre ist eine lange Zeit.
Dann schauen wir einfach mal in 10 Jahren bei einer Folge 10 Minuten Wirtschaft, wie das Ganze war. Ne? Schauen wir zurück. Vielen Dank für diese ganzen Informationen. Das war Nikolas Lieven aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion.
Sehr gerne.
Jetzt haben wir euch gerade mit jede Menge Hintergrundinfos zu der Entscheidung aus Brüssel vollgepumpt. Und wenn ihr sagt, yeah, geil, davon will ich noch mehr, dann habe ich einen Tipp für euch. Der Podcast Berlin Code. Da schauen nämlich Linda Zervakis und die ARD-Korrespondenten im Hauptstadtstudio hinter die Kulissen der Bundespolitik. Sie entschlüsseln für euch die politischen Reden, Streits und Entscheidungen aus dem Regierungsviertel. Jeden Freitagnachmittag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Den Link dazu setze ich euch in die Shownotes. Und damit bin ich raus für heute. Mein Name ist Nils Walker. Macht es gut und bleibt gesund.